Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Vernunftlose Dinge bedürfen, um ein Ziel zu erreichen, eines Erkennenden, der das Ziel setzt. Wie der Pfeil eines Schützen bedarf, der das Ziel und die Richtung bestimmt, so bedarf der Mensch ebenfalls eines Lenkers. Es muss also etwas vernünftig Erkennendes geben, von dem alle Naturdinge auf ein Ziel hin geordnet werden. Und dieses nennen wir Gott.
Thomas von Aquin, Mönch, Philosoph, Theologe, Priester, Heiliger.
Wenn man die Liste aufmacht der 10, 20 wichtigsten Denker, dann gehörte Thomas mit Sicherheit da rein. Im Grunde genommen erfüllt das, was Thomas macht, die Anforderungen, die Habermas an eine Religion in einer modernen Gesellschaft eben stellt, rechenschaftsfähig zu sein. Ja, man muss die Gründe geben können für die Überzeugung, die man vertritt. Und man muss sozusagen eben auch die Grenzen dieser Gründe anerkennen.
Andreas Speer, Professor für Philosophie an der Universität Köln und Direktor des dort ansässigen Thomas-Instituts, wo man sich intensiv mit den Philosophen des Mittelalters wie Albertus Magnus, Duns Scotus, Meister Eckhart oder Bonaventura beschäftigt. Im Fokus der Forschung natürlich auch Thomas von Aquin.
Thomas ist ja schon zu seinen Lebzeiten eine prominente Figur gewesen. Einer der ersten, der von seinen Zeitgenossen als etwas Herausragendes, als etwas Besonderes wahrgenommen wird.
Was er mitgibt, ist auf jeden Fall diese Freude, sich aktuellen, modernen Fragen zu stellen, sich mit neuen Themen, neuer Literatur auseinanderzusetzen und keine Angst zu haben vor beispielsweise philosophischen Fragestellungen oder vielleicht würde man heute hinzufügen, sozialwissenschaftliche Fragestellungen. Also er war auf jeden Fall ein Reformer mit diesem aristotelisch angehauchten Denken. Damit gelingt in der Theologie auch ein Durchbruch, weil eben dann plötzlich dieser ja doch starke philosophische Akzent in die Theologie hineinspielt.
Thomas Eggensperger, Theologe und Professor für Sozialethik und Sozialwissenschaften an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster, einer kirchlich und staatlich anerkannten Hochschule der deutschen Kapuzinerprovinz. Eggensperger ist Dominikaner und Priester, wie Thomas von Aquin.
Vom Bettelmönch zum Kirchenlehrer. Thomas von Aquin für Anfänger. Eine Sendung von Alfred Schmitz.
Als Thomas von Aquin zu Beginn des Jahres 1225 auf Schloss Roccasecca in der italienischen Region Latium geboren wird, befindet sich die Gesellschaft des Hochmittelalters im Umbruch. Immer mehr verlagert sich das Leben der Menschen vom Land in die Städte, die zu Zentren des Handels, der Macht, aber auch des Wissens werden. Universitäten werden gegründet. In Oxford, Bologna, Rom, Neapel oder Paris entstehen Hochschulen von exzellentem Ruf.
Neues Denken macht sich breit. Die etablierte Theologie wird hinterfragt. Es ist die Ära der Hochscholastik, die stark vom Denken des griechischen Philosophen Aristoteles beeinflusst wird. Auch arabische Gelehrte wie Ibn Rushd alias Averroes sind populär.
Der Dominikanermönch Thomas von Aquin wird zur Lichtgestalt dieser neuen Strömung und zu einer Geistesgröße, dessen Werke bis heute für die Theologie und Philosophie von größter Bedeutung sind.
Doch Thomas' Lebensweg hätte auch ganz anders verlaufen können.
Thomas ist das siebte Kind von Graf Landulf von Aquino und Gräfin Theodora. Beide entstammen wohlhabenden und einflussreichen italienischen Adelsfamilien.
Einer Familientradition folgend soll Thomas im renommierten Benediktinerorden Karriere machen und später, wie sein Onkel Sinibald, einmal Abt werden.
Als Thomas 5 Jahre alt ist, schicken ihn seine Eltern ins nahe Benediktinerkloster von Monte Cassino. Und dann, mit 14, ins rund 100 Kilometer entfernte Neapel, wo er in einem Studium Generale wichtiges Grundwissen für seine zukünftige Laufbahn bei den Benediktinern erhalten soll.
Doch in der quirligen Großstadt Neapel kommt der aufgeschlossene junge Mann mit einem neuen Phänomen in Berührung.
Das Aufkommen der Mendikantenorden, also der Franziskaner, der Dominikaner, eine große Reformbewegung der Kirche, auch mental sozusagen, weil das ja eben zwei Orden sind, die eigentlich keine wirklichen Orden sind, die also mit einer lockeren Hierarchie und so weiter, also ein ganz anderes Modell leben, sich aktiv in den Diskurs der neuen Städte stürzen, in der Kirche auch einen großen Reformdruck auslösen. Und davon wird Thomas selber unmittelbar betroffen, er möchte sich diesen Dominikanern anschließen.
Thomas ist fasziniert vom Armutsprinzip der Bettelmönche. Eben weil sie nicht nur persönlichen, sondern auch gemeinschaftlichen Besitz ablehnen und sich nicht nur dadurch wesentlich unterscheiden von den etablierten Orden, wie zum Beispiel den Benediktinern.
Bettelorden galten damals, so würde man heute sagen, so die Hippies der damaligen Gesellschaft. Und die Dominikaner oder die Mendikanten, die Bettelmönche, wie auch die Franziskaner, die waren halt so eher so vergleichbar, jedenfalls vagabundierende Typen und waren eigentlich eher bürgerlich ausgerichtet, städtisch ausgerichtet und hatten jetzt mit feudalen Strukturen wenig zu tun.
Die Dominikaner gründen keine großen Klosteranlagen, die im Umfeld der Städte wie autonome, gewinnorientierte Wirtschaftsbetriebe geführt werden.
Sie sehen ihre Aufgabe in den Städten selbst. Sie wollen nah dran sein an der urbanen Bevölkerung und tätig werden als Seelsorger, Lehrer und Prediger.
Das verhilft ihnen bei den Stadtbewohnern zu großer Beliebtheit. Sie werden Teil eines Umbruchs, der sich in der Gesellschaft des Hochmittelalters vollzieht.
Die Städte explodieren geradezu an Zahl und auch die ganze Stadtkultur. Die klassischen Klöster, das bleibt zwar bestehen, verliert aber an Bedeutung, weil eben die Dynamik in der Gesellschaft nicht mehr der Erbadel ist, sondern die Dynamik der Gesellschaft kommt aus den Zünften, aus den Handwerkern, aus der Produktion, könnte man sagen, und der städtischen Kultur, die ja ähnlich wie die Mendikantenorden basiert darauf, dass Ämter gewählt werden, dass es subsidiäre Strukturen gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was also auch dieses 13. Jahrhundert so unglaublich spannend macht, in das Thomas hineingeboren ist. Und er repräsentiert das Neue, also den Aufbruch dieses Jahrhunderts, auch in der persönlichen Vita natürlich.
Als seine ehrgeizigen und standesbewussten Eltern erfahren, dass sich ihr Sohn den Dominikanern anschließen und Bettelmönch werden möchte, sind sie schockiert. Um ihn von seinem Plan abzubringen, setzen sie ihn fest, auf ihrem Familienschloss. Doch Thomas bleibt standhaft und kann schließlich nach Neapel und in den Dominikanerkonvent zurückkehren.
Während viele seiner Mitbrüder ihre Bestimmung darin sehen, als mittellose Prediger das Wort Gottes zu verkünden, fühlt sich Thomas für eine akademische Laufbahn berufen, was von seinem Orden gefördert wird.
Die Dominikaner haben die Zeichen der Zeit erkannt und wollen sich in den vielen neu gegründeten Universitäten etablieren. Damit folgen sie einem Grundgedanken ihres Namenspatrons Dominikus, der den Orden 1215 gegründet hatte, also rund 30 Jahre zuvor.
Dominikus sieht eben auch, dass offensichtlich die Breite der Kirche, des Klerus, der Gläubigen relativ wenig weiß von dem, was sie sozusagen eigentlich glaubensmäßig vertreten. Das heißt, wir müssen die Leute theologisch bilden, wir müssen sie in die Lage versetzen, dass sie eben in den Debatten, in den Diskussionen um die widerstreitenden Meinungen bestehen können.
Dem Plan ihres Gründers folgend bauen die Dominikaner ein weit verzweigtes Netz von Niederlassungen auf. Städte mit schon bestehenden Hochschulen spielen dabei eine besondere Rolle. Schon 1217 haben sie Paris für sich und ihre Interessen entdeckt. Die dortige Hochschule, eine der ältesten in Europa, ist 2 Jahre zuvor von Papst Innozenz III. Offiziell anerkannt worden und gilt als päpstliches Prestigeprojekt.
Im Jahr 1245 wird der 20-jährige Thomas von seinem Orden an die Seine geschickt, um dort seine Studien zu vertiefen.
Der stumme Ochse, wie seine Kommilitonen den verschlossenen, stämmigen jungen Mann nennen, wird in Paris zum ehrgeizigen Schüler von Albertus Magnus, auch er Dominikaner.
Er ist einer der ganz Großen seiner Zeit, der sich als Magister intensiv mit dem griechischen Philosophen Aristoteles und der jüdischen und arabischen Philosophie beschäftigt.
Als Albert 3 Jahre später nach Köln entsandt wird, um dort eine Hochschule für Dominikanermönche zu begründen, folgt Thomas dem berühmten Gelehrten und steigt zu seinem Assistenten auf.
Thomas ist fasziniert von dem über 20 Jahre älteren Albert und verfolgt voller Wissbegier jede seiner Vorlesungen. Besonders, wenn es dabei um die gerade frisch ins Lateinische übersetzten Werke des Aristoteles geht, zeigt er großes Interesse.
Der griechische Philosoph wird für Thomas zum zentralen Element seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit, als er zum anerkannten Dozenten aufsteigt und von seinem Orden an die Hochschulen von Oviedo, Rom und Neapel geschickt wird. Vor allem in Paris gibt Thomas neue Impulse.
Also er war auf jeden Fall ein Reformer mit diesem aristotelisch angehauchten Denken. Man hat am Anfang an den Universitäten ziemlich gehadert damit, ob man diesen heidnischen Philosophen überhaupt rezipieren dürfe. Aber in Paris hat man es dann halt irgendwann doch erlaubt. Und dann konnte Thomas eben auch den griechischen Philosophen rezipieren und dann aufgreifen, so wie dann auch Platon rezipiert wurde oder andere Denker der Antike. Damit gelingt in der Theologie auch ein Durchbruch, weil eben dann plötzlich dieser ja doch starke philosophische Akzent in die Theologie hineinspielt.
Besondere Bedeutung erlangt für Thomas die aristotelische Theorie von der Existenz eines unbewegten Bewegers. Einer Kraft, die alle Bewegungen auf der Welt verursacht. Für Thomas wird dieser Gedanke Grundlage seines kosmologischen Gottesbeweises, bei dem er ganz im Sinne des christlichen Glaubens Gott als den Beweger definiert. Wie er in seinem wichtigsten, aber unvollendeten Werk der Summa Theologiae ausführt.
Alle Bewegung und Veränderung verlangt ein Bewegendes. Da eine Reihe von bewegten Bewegern aber nicht ins Unendliche zurückgehen kann, weil es sonst keinen Anfang der Bewegung gäbe, muss es einen ersten Beweger geben, der selbst unbewegt ist. Diesen unbewegten Beweger verstehen alle als Gott.
Es war ihm wichtig, Philosophie und Theologie, Mensch und Gott in Einklang zu bringen. Und dann hat er eben gesagt, die Philosophie beschäftigt sich mit dem Menschen und die Theologie beschäftigt sich mit Gott. Der Theologe kann sich mit Gott beschäftigen, weil er ein gläubiger Mensch ist. Und der Glaube beeinflusst den Menschen und hilft ihm, von Gott mehr zu verstehen.
Jede Wirkung hat eine Ursache. Da aber nichts Ursache seiner selbst ist und die Reihe der Ursachen nicht ins Unendliche gehen kann, muss es eine erste, selbst nicht verursachte Sache geben. Diese erste Wirkursache nennen alle Gott.
Thomas wird zu einer führenden Figur der Scholastik und macht es sich zur Aufgabe, eine auf Logik und Wissenschaft basierende Verbindung zwischen Theologie und Philosophie herzustellen. Die Ratio, die Vernunft und der Glauben sollen nicht in Konkurrenz treten, sondern sich auf dem Weg zur Erkenntnis befruchten. Und ergänzen, lautet sein Credo.
Seine Lösung, die er vorschlägt, die im Nachhinein sich durchgesetzt hat, ist in seiner Zeit hoch umstritten. Auch die Art und Weise, wie er die Theologie als Wissenschaft aufstellt, wobei er eben ganz genau weiß, dass das auch eben für die Theologie ein zweischneidiges Schwert ist, weil man Spielregeln akzeptieren muss, die man nicht selber definiert. Das heißt, die Theologie muss auch in einer Weise ja ihren Wissenschaftscharakter durchdenken, dass sie sozusagen mit den anderen Wissenschaften kommunizieren kann. Das bedeutet aber auch, dass sie nicht mehr in alles hineinregieren kann, dass sie die Autonomie der Wissenschaften anerkennen muss. Da hat er durchaus sozusagen nicht nur Anhänger, die begeistert sind, sondern es gibt auch viele, die das für eine Gefahr halten.
Vor allem die etablierten Professoren stört der frische Wind, den der junge Dominikaner Thomas aus dem italienischen Aquino in den Lehrbetrieb der Hochschule bringt.
Ähnlich ergeht es seinem zur gleichen Zeit in Paris lehrenden Franziskanerkollegen Bonaventura. Thomas und Bonaventura, die beiden jungen Wilden, sorgen mit ihrem neuen Stil, ihrer Lust und Leidenschaft für den wissenschaftlichen Disput und mit ihrer Beliebtheit bei den Studenten für Unmut und Eifersucht unter den älteren Dozenten.
Der Hochmut der Alteingesessenen gipfelt sogar in der Forderung, die Bettelmönche hätten im akademischen Lehrbetrieb nichts zu suchen. Das, was als Mendikantenstreit in die Annalen der Pariser Universität eingeht, muss schließlich von höchster Stelle geschlichtet werden.
Die traditionellen Meister, die merken schon, was für ein smartes Volk da draußen an die Tür klopft. Und sie haben sozusagen versucht, die Türen zuzuhalten. Aber Thomas und Bonaventura setzen das durch, mit Hilfe des Papstes übrigens, dass sie dann sozusagen 1256 den Mendikantenstreit an der Universität gewinnen und dann eben Professoren an der theologischen Fakultät werden.
Thomas wird zum unermüdlichen Denker, der seine unzähligen Schriften simultan gleich vier Schreibern diktiert.
Er beschäftigt sich dabei intensiv mit den Werken arabischer Gelehrter, mit dem Streben nach Glückseligkeit, den menschlichen Tugenden, dem Gerechtigkeits- und Moralbegriff und entwickelt, auch wieder in Anlehnung an Aristoteles, Theorien zu verschiedenen Staatsformen.
Um 1260 verfasst er sein umfangreiches Werk Summa Contra Gentiles, indem er sich eingehend über die Wahrheit des katholischen Glaubens auslässt und sich Gedanken dazu macht, wie man Nicht- und Andersgläubige bekehren und überzeugen könne.
Mohammedaner und Heiden stimmen mit uns nicht darin überein, die Autorität irgendeiner heiligen Schrift anzuerkennen, auf die wir uns zu ihrer Widerlegung stützen könnten. So wie wir gegen die Juden argumentieren können, indem wir uns auf das Alte Testament berufen. Und gegen die Heretiker, indem wir uns auf das Neue berufen. Diese Leute nehmen keines von beiden an. Daher müssen wir auf die natürliche Vernunft zurückgreifen, der zuzustimmen alle Menschen gezwungen sind.
Thomas wird zu einer intellektuellen Persönlichkeit, auf deren Weisheit und Rat auch höchste Kirchenkreise vertrauen.
Auch der Papst schätzt den Sachverstand des klugen Dominikaners. Als Gregor X. in Lyon ein Konzil einberuft, um kirchenpolitische Themen zu beraten, es geht um das Prozedere künftiger Papstwahlen, einen neuerlichen Kreuzzug und die Vereinigung der in West und Ost gespaltenen Kirche, will er Thomas und auch dessen Franziskanerkollegen Bonaventura unbedingt als Berater dabei haben.
Doch der gesundheitlich angeschlagene Thomas ist den Reisestrapazen nicht mehr gewachsen. Auf dem Weg zum Konzil, zu dem er von seiner damaligen Wirkungsstätte Neapel aufbricht, stirbt er völlig entkräftet am 7. März 1274, also vor 750 Jahren.
Keine 50 Jahre nach seinem Tod wird Thomas von Aquin heilig gesprochen und 1567 in den Rang eines Kirchenlehrers erhoben.
Bestattet ist Thomas von Aquin in der Kirche des Dominikanerklosters von Toulouse, das als Keimzelle und Gründungsort des Dominikanerordens gilt. Dass Thomas von Aquin auch 750 Jahre nach seinem Tod noch nichts an Relevanz und Aussagekraft verloren hat, davon ist der Kölner Philosophieprofessor Andreas Speer überzeugt.
Wissenschaft ohne Wahrheit ist ein Ding der Unmöglichkeit. Etwas, was wir uns heute auch wieder vor Augen führen müssen, ist für ihn eine ganz klare Überzeugung. Und dann darf man ruhig darauf vertrauen, dass der Mensch, wie Thomas dann im Prolog zum zweiten Buch der Summa Theologiae schreibt, dadurch Gottes Ebenbild ist, dass er über Vernunft und freien Willen verfügt. Es gibt ja kein kirchliches Dokument, in dem nicht Thomas als Kirchenlehrer gepriesen wird. Aber wenn man sich heute manche Bischöfe anguckt, ja, und die Kurie, die sollten mal ihren Thomas lesen, anstatt nur auf ihn zu verweisen.
Vom Bettelmönch zum Kirchenlehrer. Thomas von Aquin für Anfänger. Eine Sendung von Alfred Schmitz. Es sprachen Lisa Biel, Andreas Potulski und Nils Kretschmer. Ton und Technik Sven Speich und Conor Schäffren. Regie Rainer Delfenthal. Redaktion Andreas Mein. Deutschlandfunk 2024.